Ja, sehr geehrter Herr Dr. Mattner, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen, vor denen unsere Städte und Gemeinden sowie die Regionen stehen, sind enorm. Nur wenn wir als Akteure in unseren Städten und ländlichen Räumen an einem Strang ziehen, wird es gelingen, sie zukunftsfähig und auch nachhaltig zu entwickeln. Und deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem Kongress. Er bietet eine gute Gelegenheit für uns, alle gemeinsamen Herausforderungen für die künftige Stadtentwicklungspolitik zu benennen und auch Antworten zu diskutieren. Und es ist, glaube ich, kein Nachteil, deshalb bin ich Ihnen sehr verbunden, dass Sie meine CV so ein bisschen hierher dargestellt haben, wenn man selber einen kommunalen Hintergrund hat. Die Förderung des Engagements von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft für generationen- und teilhabegerechte Städte ist ein maßgebliches Ziel unserer nationalen Stadtentwicklungspolitik. Auch die Stiftung Lebendige Stadt, die sich für die urbane Vielfalt aus Arbeit, Kultur, Handel und Wohnen einsetzt, ist für uns ein ganz wichtiger Partner bei der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Und Vernetzung ist das Stichwort für die Kooperationsplattform Nationale Stadtentwicklungspolitik. Sie wird getragen von meinem Haus, vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, von der Bauministerkonferenz der Länder, vom Deutschen Städtetag und vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Partner sind neben den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Und auch künftig will die nationale Stadtentwicklungspolitik neue Partner für langfristige Stadtentwicklungsstrategien gewinnen. Die nationale Stadtentwicklungspolitik fußt auf zwei zentralen Bausteinen. Zum einen die gute Praxis, denn sie soll die Anpassung der vorhandenen Programme an die veränderten sozialen, stadtstrukturellen und ökologischen Rahmenbedingungen ermöglichen. Und die Projektreihe für Stadt und Urbanität ist der quasi experimentelle Baustein. Derzeit gibt es 80 innovative und experimentelle Projekte, auch unter Beteiligung der Wirtschaft und Vertretern der Zivilgesellschaft. Am 27. und 28. September in diesem Jahr fand in Nürnberg mit ca. 900 Teilnehmern der 4. Bundeskongress zur nationalen Stadtentwicklungspolitik statt. Und Schwerpunkt war in diesem Jahr die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Der Bund unterstützt auch künftig die Städte und Gemeinden im Rahmen der Städtebauförderung bei der Stadtentwicklung. Aber ich will auch erwähnen, dass wir auf Bundesebene an einer Reform der Gemeindefinanzen arbeiten und dass wir Sie dazu zum Dialog einladen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist auch von den Kommunen zu erwarten, dass sie sich selbst Gedanken machen, mit welchen eigenen Möglichkeiten sie diesem schwierigen Problem der finanziellen Ausstattung auch begegnen können. Ich selber bin aus Dresden, wie Sie wissen, und auch wir haben uns in unserer Stadt lange Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere finanziellen Herausforderungen stemmen können. Und wir haben ebenso wie viele andere Großstädte in Deutschland das Problem gehabt, dass wir sehr viele Schulden hatten. Wir hatten fast 850 Millionen Euro Schulden, alle aufgebaut in den Jahren seit 1990, denn die ostdeutschen Städte sind unverschuldet oder ohne Schulden, nicht unverschuldet, ohne Schulden in die deutsche Einheit gegangen. Und wir haben uns am Ende überlegt, was haben wir an eigenen Möglichkeiten, um dieses Problem anzugehen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, in einem schmerzhaften Entscheidungsprozess, unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Gegen große Widerstände in einer recht illustren politischen Konstruktion, also CDU, FDP, kann man sich ja noch erklären, aber auch die Hälfte der Linksfraktion hat mitgemacht. Und das ist das Spannende daran, dass auch bei denen die Überlegung einsetzte, dass all das, was wir uns an sozialem Zusammenhalt, an sozialen Ausgabeprogrammen auch auf kommunaler Ebene wünschen, nur dann leisten können, wenn wir dauerhaft stabile Stadtfinanzen haben. Das hat dazu geführt, dass wir mit den Einnahmen aus dem Verkauf dieser Wohnungsbaugesellschaft alle Schulden der Stadt Dresden tilgen konnten und unsere Stadt bis heute keinen einzigen Cent neue Schulden aufnehmen musste. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir in der Hauptsatzung ein Neuverschuldungsverbot aufgenommen haben, das man sicher ändern kann, aber nur mit einer sehr unangenehmen und schmerzhaften Diskussion in der Öffentlichkeit. Und das hat immerhin dazu geführt, dass wir im Jahr 70 bis 80 Millionen Euro im Vermögenshaushalt gespart haben, die wir sonst für Zins und Tilgung aufgewandt haben. Und dieses Geld haben wir in jedem Jahr bisher eingesetzt dafür, Schulen und Kindertagesstätten zu sanieren. Und da sind wir bei dem Thema, das vorhin gerade schon eine Rolle bei Professor Straubauer gespielt hat. Wie schaffen wir es, dass wir kreative Eliten anziehen und wie schaffen wir es, dass wir unser eigenes Bildungsniveau heben können? Und das hat vor allem was damit zu tun, dass wir auch dafür sorgen, dass auf kommunaler Ebene die Voraussetzungen geschaffen werden, dass eine optimale Kinderbetreuung stattfindet, dass jeder, der das möchte, sein Kind in einer Kindertagesstätte unterbringen kann, dass dort ein hochwertiges Bildungsangebot geliefert wird und dass es möglich ist, in gut ausgestatteten Schulen zu lernen. Denn das gehört alles mit dazu, um am Ende das zu erreichen, was wir in einer Wissensgesellschaft dringend brauchen, nämlich Menschen, die optimal ausgebildet sind. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, dass die Kommunen keineswegs nur von Entscheidungen der Länder oder gar des Bundes abhängig sind, sondern dass die Kommunen auch selbst Handlungsspielräume haben. Und ich glaube, dass wir gemeinsam daran arbeiten sollten, diese Handlungsspielräume zu identifizieren und sie fortzusetzen. Die Städtebauförderung ist ja gestern, wie ich gehört habe, schon kräftig diskutiert worden und auch die Kürzungen der Städtebauförderung sind hier kritisch diskutiert werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Und wenn man sich die Städtebauförderung historisch ansieht, dann wissen wir auch, dass sie eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist. Seit 1971 hat der Bund insgesamt 13,5 Milliarden Euro an Bundesfinanzhilfen zur Städtebauförderung an die Länder geleistet. Und in diesem Jahr hat der Bund 535 Millionen Euro für die Städtebauförderung zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr konnten wir damit über 1.400 Gemeinden und rund 2.500 städtebauliche Maßnahmen fördern. Diese Programme sind hocheffizient und sie lösen erhebliche Investitionsimpulse, vor allem im privaten Bereich, aus. Mit ihren aktuellen 6 Programmen wird die Städtebauförderung auch künftig weiterentwickelt. Die Schwerpunkte dafür liegen in der Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels, der demografischen Umbrüche und der Stärkung des sozialen Zusammenhalts, der Stärkung der Innenstädte und historischen Stadtkerne sowie in einer besseren Unterstützung der kleinen und mittleren Städte in den ländlichen Räumen. Für das Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren stellt der Bund in diesem Jahr 86 Millionen Euro bereit, um den Erhalt und die Entwicklung der Zentren als Standorte für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Arbeiten und Wohnen zu unterstützen. Auch die anderen Städtebauförderungsprogramme werden verstärkt auf die Innenentwicklung ausgerichtet. Und gerade auch die Themenpunkte der Stiftung Lebendige Stadt, nämlich die Bereiche Licht, Grün, Gestaltung öffentlicher Räume, sind Herausforderungen und Chancen zugleich für die Entwicklung und Aufenthaltsqualität unserer Innenstädte. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten trägt die Stiftung deshalb im Sinne der nationalen Stadtentwicklungspolitik zur Entwicklung unserer Zentren bei. Und dafür ist auch der Austausch von verschiedenen Akteuren, wie er auch hier durch diesen Kongress heute ermöglicht wird, bedeutend. Wir sehen in die Zukunft und wir tun das vor allem dadurch, indem wir Sie einladen zu einer Diskussion über die Zukunft der Innenstadt. Wir haben uns als neues Instrument zur öffentlichen Diskussion zu diesem Thema das Weißbuch Innenstadt ausgedacht und dieser Entwurf des Weißbuchs Innenstadt, starke Zentren für unsere Städte und Gemeinden, ist vor wenigen Tagen in Berlin bei einem Auftaktkongress durch Bundesminister Dr. Peter Ramsauer auch zum Startschuss zu einer breit angelegten Diskussion geworden. Und jetzt sind Sie auch alle eingeladen, in den kommenden Monaten Ihre Anregungen, Vorschläge und Forderungen in den Diskussionsprozess einzubringen. Das Weißbuch Innenstadt ist ein Angebot, sich für die Zukunft unserer Zentren in Deutschland einzubringen, mit Ideen, mit Strategien und vor allem mit konkreten Handlungsvorschlägen. Und wir werden in diesem Weißbuch, das werden Sie sehen, wenn Sie die Entwürfe oder wenn Sie den Entwurf dazu gesehen haben, ganz verschiedene Aspekte beleuchten. Dabei geht es eben auch um das Thema Bildung, das wir schon besprochen haben, aber es geht auch um das Thema innerstädtische Mobilität, es geht um die Stärkung kultureller Vielfalt, es geht darum, auch sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten. Und deshalb möchten wir Sie bitten und einladen, an dieser Diskussion Weißbuch Innenstadt teilzunehmen. Alle Anregungen werden durch uns aufgenommen und geprüft und sie fließen in eine Überarbeitung des Weißbuchs ein. Das Politikpapier soll dann Grundlage für die nationale Stadtentwicklungspolitik für die Innenstädte sein. Die Halbierung der Bundesmittel für die Städtebauförderung ist hier gestern schon strittig diskutiert worden und ich kann Sie alle gut verstehen und ich weiß, dass das auch gerade auf kommunaler Ebene sehr engagiert diskutiert wird. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass wir einen Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts leisten müssen. Auch wenn die Steuerschätzung von gestern ja fantastische Zuwächse für die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Kommunen vorhersagt, muss ich Sie daran erinnern, dass wir immer noch im Bundeshaushalt für das nächste Jahr ein Defizit von 50 Milliarden Euro haben. Und das heißt, dass alle Häuser, auch mein Haus, mit zur Konsolidierung beitragen muss. Und wir wollen diese Konsolidierung abfedern. Wir wollen versuchen, die Kürzung gerade im Stadtentwicklungsbereich möglichst gering zu halten. Und ich freue mich deshalb sehr darüber, dass wir durch den Ausschuss des Bundestages, durch den Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auch dabei unterstützt werden. Der Ausschuss hat beschlossen, dass wir zu den jetzt geplanten 305 Millionen Euro noch 150 Millionen Euro hinzukommen. Und ich hoffe, dass wir im Haushaltsverfahren vielleicht noch die eine oder andere Million obendrauf bekommen und wir am Ende vielleicht wieder mit einer Finanzausstattung, die sich so um die 500 Millionen Euro bewegt, dann zurechtkommen. Und ich glaube, dass das für alle Städte und Gemeinden eine gute Botschaft ist. Wir setzen darauf, dass die Mittel der Städtebauförderung in den nächsten Jahren auf diesem Niveau auch fortgeschrieben werden. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass auch die Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses erkennen, welche große Bedeutung die Städtebauförderung auch für jeden Wahlkreis in Deutschland hat. Mir begegnen oft Bundestagsabgeordnete, die nicht wissen, welche Maßnahmen vor Ort mit den Mitteln der Städtebauförderung angeregt und unterstützt worden sind. Und deshalb setzen wir darauf, dass wir mit diesem Thema auch künftig auf ein breiteres Verständnis stoßen. Ich will auf eine weitere Herausforderung kommen, die für die Bundesregierung gerade jetzt auch im Herbst eine große Rolle gespielt hat. Das ist das Energiekonzept und vor allen Dingen das Thema CO2-Gebäudesanierung. Das wird für die Immobilienwirtschaft, aber auch und gerade für die Kommunen eine ganz gewaltige Herausforderung sein. Beim Klimawandel und bei der Energieeffizienz stehen wir erst am Anfang der möglichen Entwicklung. Und gerade hier sind besondere Anstrengungen und Lösungen im Interesse der Städte, Gemeinden und Regionen nötig. Denn einerseits sind Städte Energiegroßverbraucher, denn 40% der Energie werden im Gebäudebereich verbraucht. Auf diesen Bereich entfallen 20% der gesamten CO2-Emissionen. Das heißt aber auch, dass das größte Potenzial zur Erreichung unserer Klimaschutzziele im Gebäudebestand liegt. Und dies wurde auch im Koalitionsvertrag und im Energiekonzept noch einmal bekräftigt. 40% der Endenergie werden verbraucht und damit bleibt die energetische Verbesserung unserer Gebäude eine Herausforderung, der wir uns jetzt und auch in Zukunft stellen müssen. Denn energieeffiziente Gebäude sind ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Und sie entlasten gleichzeitig den Geldbeutel von Eigentümern und Mietern. Wir setzen also hierbei weiterhin auf die Strategie aus Fordern und Fördern, Informieren und wir wollen die Marktkräfte stärken. Im Förderbereich konnte allein durch das bestehende CO2-Gebäudesanierungsprogramm seit dem Jahr 2006 die energieeffiziente Sanierung oder Errichtung von mehr als 2,3 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Investitionen von über 72 Milliarden Euro unterstützt werden. Und jährlich werden dadurch rund 4,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Und ich glaube, dass die wichtigste Zahl in diesem Zusammenhang die 290.000 Arbeitsplätze sind, die wir in diesem Bereich schaffen oder erhalten konnten. Wir wollen auch weiter finanzielle Anreize setzen, in die CO2-Sanierung zu investieren. Wir wollen das durch wirtschaftliche Anreize tun, weiter über die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und ich glaube, dass das ein gutes Instrument ist, auch und gerade für die Kommunen, sich hier in diesem Bereich weiter zu engagieren. Wir werden im kommenden Haushaltsjahr 500 Millionen aus dem neuen Energie- und Klimafonds für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm zur Verfügung stellen und aus den Haushaltsmitteln, die wir selbst im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung haben noch einmal 436 Millionen, knapp 1 Milliarde Euro im nächsten Jahr. Und wir wollen dieses hohe Förderniveau in den nächsten Jahren fortführen. Das ist auch für die Städte und Gemeinden eine Herausforderung, denn wir haben gleichzeitig mit dem Energiekonzept auch mitvereinbart, dass wir im CO2-Gebäudesanierungsprogramm den Ersatzneubau fördern wollen. Denn es gibt eine zweite, weitere große Herausforderung. Das ist der demografische Wandel, der auch im Energiebereich, im Gebäudebereich eine große Auswirkung haben wird. 2050 werden über 30% der Bevölkerung in Deutschland über 65 Jahre und nur 15% unter 20 Jahren alt sein. Und das Durchschnittsalter steigt von 43 im Jahr 2006 auf rund 50 im Jahr 2050. Und das heißt auch, dass der Bedarf an altersgerechten Wohnungen weiter massiv steigen wird. Und wenn Sie beide Herausforderungen bewältigen müssen, wenn Sie energetisch sanieren müssen und altersgerecht umbauen müssen, dann gibt es vielleicht das eine oder andere Gebäude, das man besser abreißt, wenn es keine besondere architektonische Qualität besitzt, wenn es für die Stadtentwicklung nicht von wesentlicher Bedeutung ist und damit auch neue Gestaltungsspielräume für die Kommunen entstehen. Ich glaube, dass wir hier große Chancen haben und wir wollen diesen altersgerechten Umbau auch weiter fördern. Wir tun das bisher ebenfalls über die KfW mit einem 100-Millionen-Programm, 80 Millionen für Zinsverbilligungen, 20 Millionen als Zuschussprogramm für Menschen, die ihre selbstgenutzte Wohnung sanieren wollen. Zuschuss deshalb, weil viele ältere Menschen keinen Kredit mehr wollen oder auch keinen mehr bekommen. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung stellen, denn wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen möglichst lange in der ihr vertrauten Umgebung bleiben und nicht in ein Heim abgeschoben werden. Ich glaube, das trifft auch das, was die Menschen für sich selbst als angemessen empfinden. Wir wollen auch künftig zum sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen und mit innovativen Lösungen reagieren wir auch auf die dritte große Herausforderung der Stadtentwicklungspolitik, nämlich die Bewältigung von sozialen Problemen in einzelnen Stadtteilen. Wir müssen dem drohenden Funktions- und Attraktivitätsverlust der Städte und dem damit verbundenen schwindenden Wohnwert ganzer Quartiere entgegenwirken. Bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und sozialen Wandels ist das Programm Soziale Stadt den Kommunen eine bedeutende Hilfe und der Erhalt der sozialen Stabilität im Stadtquartier ist ein entscheidender Standortfaktor und ausschlaggebend für künftige Investitionen. Im Kern geht es uns dabei um städtebauliche Investitionen, Investitionen also in das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die Qualität des Wohnens. In benachteiligten, strukturschwachen Stadtteilen geht es aber nicht nur darum, das Lebensumfeld, den öffentlichen Raum und die Gebäude zu sanieren und aufzuwerten. Dort, wo schwach ausgeprägte lokale Ökonomien auf schwierige Bildungssituationen und geringe berufliche Angebote treffen, muss es uns auch darum gehen, die Perspektiven der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern und Nachbarschaften zu befördern. Wir verknüpfen deshalb städtebauliche Maßnahmen mit arbeits- und bildungspolitischen Maßnahmen im Rahmen des ESF-Bundesprogramms Soziale Stadt, Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier. Sie alle kennen das unter dem Begriff BIWAG. Die enge auf einen Stadtteil bezogene Kooperation von Stadtentwicklung und Arbeitsmarktförderung wollen wir in der bevorstehenden zweiten Förderrunde von BIWAG weiter stärken und im Stadtteil etablieren. Und erreichen wollen wir dies, indem wir quartiersbezogene sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im gemeinnützigen Bereich, Quartiersarbeit, vergleichbar auch der Bürgerarbeit, als ein eigenständiges Handlungsfeld innerhalb von BIWAG verankern. Hierzu ermutigen uns auch die positiven Erfahrungen mit den aktuell im Rahmen von BIWAG laufenden Projekten. Und die Ausschreibung der zweiten Förderrunde soll also noch in den nächsten Tagen erfolgen. Und ich darf Sie auch in diesem Zusammenhang alle bitten, sich zu beteiligen und sich zu bewerben. Ein letztes Thema möchte ich noch mit ansprechen, das für das Gesicht unserer Städte von wesentlicher Bedeutung ist, das ist die Baukultur. Bei den beschriebenen aktuellen Herausforderungen ist nicht zu vergessen, dass Städte Erinnerungs- und Zukunftslandschaften sind. Zum einen erinnern sie uns an unsere Herkunft, aber zum anderen sind sie auch ein bauliches Manifest der Stadtwerdung und Stadtwandlung und damit auch unserer eigenen gesellschaftlichen Entwicklung. Das baukulturelle Erbe in historischen Stadtkernen und Quartieren repräsentiert das Gestern im Heute. Dieses Erinnern bindet die Menschen an ihren Wohnort und vermittelt ihnen das Gefühl von Heimat und Herkunft, Sicherheit, Geborgenheit und auch Solidarität. Heimat entsteht aus Schutz, Aneignung und Teilhabe, Kultur und sozialen Netzen. Und auch Kreativität mag in diesem Zusammenhang ein zutiefst individuelles und schöpferisches Verhalten sein. Baukultur und in unserem Verständnis geht Baukultur über die Ebene eines interessanten Architekturentwurfs weit hinaus, entsteht aus dem Gemeinsamen von gebauter Stadt und ihren Bewohnern. Kommunikation, Einbindung und Transparenz sind daher keine zusätzlichen Anforderungen, die man erdulden, sondern die man als integralen Bestandteil heutiger Planung verstehen muss. Und deshalb kommen wir, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, bei diesem Thema zu einer Problematik, die wir an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland sehen wollen, das ist die mangelnde Bürgerbeteiligung. Ich möchte für das Bauministerium ganz klar sagen, dass wir darauf setzen, dass wir mehr Bürgerbeteiligung in Deutschland bekommen. Wir müssen keine Angst davor haben. Wir können mit mehr Bürgerbeteiligung die Menschen an diesen schwierigen Transformationsprozessen beteiligen. Und ich glaube, dass mit dieser Bürgerbeteiligung am Ende auch eine größere Akzeptanz von wichtigen Maßnahmen steht. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, dass wir Bürgerbeteiligung nicht als eine Zwangsjacke ansehen, die in bestimmten Planungsverfahren vorgeschrieben ist, sondern dass wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen. Nicht nur in baulichen Fragen, auch in Haushaltsfragen, in finanziellen Fragen spielt das eine zunehmend größere Rolle. Und ich möchte Sie alle bitten, das künftig stärker noch in den Fokus Ihrer kommunalpolitischen Entscheidungen zu rücken. Meine Damen und Herren, die gute Zusammenarbeit zwischen dem BMVBS und Ihnen, für die ich mich ausdrücklich bedanken will, soll in Zukunft fortgesetzt werden. Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind stadtbildend, Stadtbild und identitätsprägend und sie tragen zur Lebendigkeit der Innenstädte bei und nur eine enge Kooperation aller Beteiligten in den Städten kann auch in Zukunft einen Beitrag dazu leisten, die Herausforderungen in der Stadtentwicklung gemeinsam zu bewältigen und das Stichwort heißt gemeinsam bewältigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.